Marston.
Oh, what a goal!
Looks as though he's going to hit it though. It is Michael Ballack. That is an absolute screamer right out of the top drawer.
Gentlemen. And their shot! Super strike!
Guy is waiting in the centre. Trezeguet! France have won the European Championship!
Jonas Hector!
Yeah! Jonas Hector!
Then Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute.
Auf Bierhoff, der nimmt den Ball, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor!
Erste und auch letzte richtig gute EM-Song, Forza von Nelly Furtado. Da kommt man doch richtig in den mediterranen Flow rein. Wer auch in den richtigen Flow gekommen ist, war Griechenland. Damit willkommen zur 13. Folge und zur Euro 2004 in Portugal. Vorher gucken wir, wie gehabt, auf die vorige Weltmeisterschaft zurück. Die Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Die erste WM auf asiatischem Boden, was im Fall von Japan und Südkorea auch eine enorme Zeitverschiebung in die falsche Richtung bedeutet. Deutschland spielte in Gruppe E. Das erste Spiel wurde mit 8:0 gewonnen. Dreimal Miro Klose und je einmal Ballack, Carsten Janka, Linke, Bierhoff und Schneider. Zitat: Rudi, Haudi, Saudi. Das zweite Spiel gegen Irland, welches ich damals nach beziehungsweise während der Schulzeit um 13.30 Uhr in einem Irish Pub gesehen habe, endete 1:1 nach Toren von Klose und Keane. Im letzten Spiel gegen Kamerun wurde es turbulent. 16 gelbe Karten, darunter je eine gelb-rote pro Team, stellten einen neuen Negativrekord dar. Deutschland gewann 2:0 nach Toren von Bode und Klose. Diesen Klose müssen wir mal im Auge behalten, aus dem wird bestimmt mal was. Was folgte, waren 3:1 Siege gegen Paraguay, die USA und Südkorea. Das Spiel gegen Paraguay wurde um 8.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Oliver Neuville mit dem wichtigen Treffer in der 88. Minute. Im Viertelfinale gegen die USA traf dann Michael Ballack zum Siegtreffer. Er wiederholte dies im Spiel gegen die Südkoreaner, sah aber leider die zweite gelbe Karte und war für das Finale gesperrt. Die anderen Ergebnisse der Finalrunde bieten Raum für einen eigenen Podcast. Sagen wir mal so, der Gastgeber Südkorea hatte nicht nur den Papst in der Tasche. Im Finale gegen Brasilien war es dann ausgerechnet der Titan, Oliver Kahn, der den ersten Fehler machte und Ronaldo, den echten Ronaldo, zum 1:0 einlud. Er besorgte auch den 2:0 Endstand. Brasilien war zum 5. Mal Weltmeister. Es war übrigens das allererste Aufeinandertreffen dieser beiden Giganten bei einer Weltmeisterschaft. An das zweite können wir uns heute sehr viel besser erinnern, aber dazu mehr in Folge 16. Weiterer interessanter Fakt, ich habe dieses Finale im Eintrachtstadion gesehen, auf der Videoleinwand, quasi ein früher Fall von Public Viewing. Kommen wir zur Euro 2004. Portugal bekam die Austragung der Europameisterschaft 2004 am 12. Oktober 1999 in Aachen von der UEFA zugesprochen. Das Land setzte sich dabei unter anderem gegen Spanien und Österreich-Ungarn durch. Portugal hatte Spanien die gemeinsame Austragung des Turniers angeboten, die Spanier lehnten jedoch in der Hoffnung auf den Zuschlag für eine eigenständige Ausrichtung ab. Pech gehabt. Für das Turnier vom 12. Juni bis 4. Juli waren folgende Spielorte vorgesehen. Aveiro, Braga, ihr erinnert euch vielleicht an das Stadion, welches keine Hintertortribünen hat, weil es in den Fels reingebaut ist, Guimarães, Leiria, Coimbra, Faro sowie zweimal Porto, Estádio do Dragão, und Estádio do Bessa und zweimal Lissabon, Estádio José Alvalade und Estádio da Luz. Der Modus war wie 1996 und 2000, mit dem Unterschied, dass es kein Golden Goal mehr gab, dafür ein Silver Goal. Bedeutet, wenn in der Verlängerung ein Tor fällt, wird noch bis zur Halbzeit weitergespielt. Fällt das Tor in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, wird diese ebenfalls zu Ende gespielt. Diese Regel wurde dann nach der EM wieder abgeschafft. Die Qualifikation. Deutschland spielt in einer Gruppe mit Schottland, Litauen, den Färöern und Island. Na, dämmert's? Rudi Völler hatte nach dem Aus von Sir Erich Ribbeck das Amt des Teamchefs erst nur als Platzhalter übernommen. Eigentlich sollte Christoph Daum diesen Part am Ende der Saison 2000-2001 übernehmen. Ihr wisst, was kam. Uli Hoeneß steckt Informationen an die Presse durch. Skandal, Skandal, Ehrenwort, Haarprobe, ein absolut reines Uwe Barschel Gedächtnisgewissen und der Trainer Messias versinkt im Schnee wie einst Maradona. Aber zurück zu, es gibt nur einen Rudi Völler. Island, da war doch was. Deutschland gewann die ersten beiden Quali-Spiele im September und Oktober 2002. Im März und Juni gab es aber nur zwei Unentschieden gegen Litauen und Schottland, sowie einen Sieg gegen die Färöerinseln. Die Lage war angespannt. Dann kam der laut Delling und Netzer tiefste Tiefpunkt am 6.9. beim 0:0 auf Island. Rudi Völler ging aus dem Sattel und rastete bei Weißbier-Waldi so richtig aus. Legendär, haben wir in der letzten Folge gehört. Deutschland gewann die abschließenden beiden Spiele und qualifizierte sich mit 4 Punkten Vorsprung vor Schottland. Weiterhin für die EM qualifizierten sich Bulgarien, Dänemark, England, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Italien, die Debütanten aus Lettland, die Niederlande, Tschechien, Schweden, die Schweiz, Russland und Spanien. Dazu natürlich Portugal als Gastgeber. Der Kader. Und da sind jetzt tatsächlich ein paar überraschende Namen dabei. Und es waren zwar noch ein paar alte Hasen der vorigen Rumpelfüßler dabei, aber dafür auch ein paar Vorboten der folgenden goldenen Zukunft. Im Tor mit der Nummer 1 Oliver Kahn, FC Bayern. Als Ersatztorhüter dabei Jens Lehmann, FC Arsenal und Timo Hildebrand vom VfB Stuttgart. In der Abwehr Andreas Hinkel, VfB Stuttgart, Arne Friedrich, Hertha BSC, Christian Wörns, Borussia Dortmund, Jens Nowotny, Bayer Leverkusen, Frank Baumann, Werder Bremen, Christian Ziege, damals Tottenham Hotspur und Philipp Lahm, VfB Stuttgart. Im Mittelfeld Bastian Schweinsteiger und Michael Ballack vom FC Bayern, Didi Hamann, FC Liverpool, Sebastian Kehl, Borussia Dortmund, Jens Jeremies, FC Bayern, Fabian Ernst von Werder Bremen, Bernd Schneider, Bayer Leverkusen, Thorsten Frings, Borussia Dortmund. Im Angriff Fredi Bobic, Hertha BSC, Kevin Kurani, VfB Stuttgart, Miroslav Klose, 1. FC Kaiserslautern, Thomas Bredaric von den Roten und Lukas Podolski, 1. FC Köln. Kommen wir zur Vorrunde. Gruppe A begann direkt mit einem Paukenschlag. Griechenland unter Trainer Otto Rehhagel konnte den Gastgeber im Eröffnungsspiel mit 2:1 schlagen. What the fuck? Was viele nicht mehr auf dem Schirm haben, ist, dass Griechenland nur ganz knapp weitergekommen ist. Sie spielten danach 1:1 gegen Spanien und verloren mit 1:2 gegen Russland. Portugal gewann die Gruppe mit 6 Punkten. Die Griechen kamen nur weiter, weil sie bei gleicher Tordifferenz mehr Tore als die Spanier geschossen hatten. 4:4 für Griechenland, 2:2 für die Spanier. Gruppe B war das, was man damals schon eine Todesgruppe nannte. Frankreich gewann vor England die Gruppe. Auf Platz 3 Kroatien und auf Platz 4, wie könnte es anders sein, die Schweiz. Sorry Schweiz, ihr seid trotzdem toll. Hopp Schweiz. In Gruppe C kam es auch zu einer Millimeterentscheidung. Schweden, Dänemark und Italien hatten am Ende alle 5 Punkte. Das Torverhältnis begünstigte die Schweden, die ihr erstes Spiel gegen Bulgarien mit 5:0 gewinnen konnten. Tore von Freddy Ljungberg, Henrik Larsson und einem sehr jungen Zlatan Ibrahimovic. Schweden hatten eine Tordifferenz von +5. Auf Platz 2 liefen die Dänen ein, die ein Tor mehr schossen als die Italiener, die ausschieden. Chancenlos auf Platz 4 Bulgarien. kommen wir zur Gruppe D wie Deutschland. Das erste Spiel endete wie das erste Spiel der Euro 2000, 1:1. Nur spielte man dieses Mal gegen die Niederlande und machte ein okay Spiel. Freistoßflankentor von Frings und ein Seitfallzieher von Ruud van Nistelrooy. Der Knackpunkt war das zweite Spiel gegen Lettland. Man kam leider nicht über ein müdes 0:0 hinaus. Nichts mit Lettenplätten, wie die Bild-Zeitung es forderte. Man hatte noch alles in der eigenen Hand. Die Niederlande hatten ihr zweites Spiel gegen Tschechien mit 2:3 verloren und lagen vor dem letzten Spiel mit den Letten punktgleich hinter Deutschland. Problem, es warteten die Tschechen, die nach 2 Spielen schon als Gruppensieger feststanden und nur eine B-Elf aufs Feld schicken. Das kommt einem noch irgendwie bekannt vor, ne? B-Elf im letzten Spiel. Vorweg, die Niederlande hatten ein leichtes Spiel mit Lettland und gewannen parallel mit 3:0 nach Doppelpack von Van Nistelrooy und einem Tor von Räumerkai. Es musste also ein Sieg gegen Tschechien her. Und es sah auch gar nicht schlecht aus. Michael Ballack drosch den Ball in der 21. Minute zum 1:0 in die Maschen. Nützte aber nichts, Marek Heinz und Milan Baroš drehten das Spiel zum 2:1. Das zweite Mal hintereinander raus in der Vorrunde. Man kann das aber wirklich nicht mit 2000 vergleichen. Man hatte doppelt so viele Tore geschossen und doppelt so viele Punkte geholt. Klingt jetzt wie ein sarkastischer Kommentar, ist aber ernst gemeint. Hier standen mit Lahm, Poldi und Schweini die Zukunft auf dem Platz und nicht Grand Daddy Lodder und Holzfuß Carsten Janka. Ich habe das Ganze damals beim Bund verfolgt. Im letzten Monat meines Grundwehrdienstes war also fast täglich Fußball gucken in der Gruppe. Und andere Teams haben ja durchaus einen feinen Ball gespielt. Darunter die Tschechen, die es in diesem Jahr wirklich verdient hätten, den Titel zu holen. Kommen wir zur Finalrunde. Im ersten Viertelfinale gleich ein Knallerspiel. Portugal gegen England. 1:0 für England in der 3. Minute durch Michael Owen. 1:1 durch Postiga in der 83. Nicht gegebenes Tor durch Sol Campbell in der 89. Verlängerung. 2:1 durch Rui Costa in der 110. 2:2 durch Frank Lampard in der 115. Minute. Elfmeterschießen. David Beckham jagt den Ball Meter über das Tor. Uli wäre stolz. Deco trifft, Michael Owen trifft, Shimao trifft, Lampard trifft, Costa schießt ebenfalls drüber, John Terry trifft, Cristiano Ronaldo trifft, Owen Hargraves trifft, Manish trifft, Ashley Cole trifft ebenfalls, Postiga trifft, Ricardo hält ohne Handschuhe gegen Vassell und trifft direkt danach zum 6:5. Das zweite Viertelfinale konnte da nicht mithalten. 1:0 für Griechenland durch Andrelos Karisteas gegen Frankreich. Die Niederlande mussten gegen Schweden ebenfalls ins Elfmeterschießen und stellten sich nicht so dämlich wie bei der Euro 2000 an. Sie gewannen 5:4. Im letzten Spiel untermauerte Tschechien seine Favoritenrolle und schickte Dänemark mit 3:0 nach Hause. Das Halbfinale. Im ersten Halbfinale reichten den Portugiesen 2 Tore nach Standards zum 2:1 Sieg gegen die Niederlande. Im zweiten Spiel parkten die Griechen mal wieder den Bus und ließen den Tschechen keine Chancen. Es ging mit 0:0 in die Verlängerung. Und in der fiel das einzige Silver Goal der EM- und WM-Geschichte. Okay, es war im Prinzip ein Golden Goal. Dallas erzielte das Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Also Tor, danach wurde praktisch abgepfiffen. Das Finale. Sonntag, 4. Juli 2004, 20.45 Uhr, Estádio da Luz. Die Wiederholung des Eröffnungsspiels. Portugal gegen König Ottos Griechen. Erstmals seit 1960 standen 2 Teams im Finale, die nie zuvor ein Finale erreicht hatten. Es kam, was kommen musste, Bus geparkt, Ecke, Kopfball Karisteas und zack, war Otto Rehhagel nur noch bekannt als Rehakles. Griechenland startete damit eine Riesenparty und einen griechischen Sommer. Rund einen Monat später kamen die Olympischen Sommerspiele nach 108 Jahren wieder zurück nach Athen. Der Europameister. Im Tor Antonios Nikopoulidis. Ersatztorhüter Konstantinos Chalkias und Fanis Katagianakis. Abwehrspieler Georgios Saitarides, Stylianos Venetidis, Nikos Dabissas, Trajanos Delas, der ja wirklich sprichwörtlichen Libero gespielt hat. Panagiotis Fissas, Ioannis Gourmas, Michalis Kapsis, im Mittelfeld Angelos Basinas, Theodoros Tsagorakis, Stelios Giannakopoulos, Vassilios Tsiatas, Pantelis Kafes, Georgios Georgiadis, Georgios Karagounis, Konstantinos Katsouranis und Vassilis Lakis. Als Stürmer Andrelos Karasteas, damals schon Werder Bremen, Demis Nikolaidis, Tsitsis Frisas und Dimitrios Papadopoulos. Das war die Euro 2004, die mir trotz des frühen deutschen Ausscheidens immer positiv in Erinnerung bleiben wird. Über allem hing so ein sommerlicher Sonnenuntergangsschleier. Schöne Stadien, die von Sonne durchflutet wurden. Begeisterungsfähige Heimfans auf den Rängen. Dazu war es diesmal auch neben den Plätzen ruhig, keine Ausschreitungen wie bei früheren Turnieren. Dazu kamen noch die groß aufspielenden Tschechen und nach Dänemark 92 natürlich die Underdog-Story der Griechen, die zwar einen unattraktiven Fußball mit Libero zelebrierten, aber damit das Maximale rausholten. Oder wie Otto es zu sagen pflegte, modern ist, wer gewinnt. In der nächsten Folge gehen wir in die Alpen und können das gute Wetter aus Portugal leider nicht mitnehmen. Adios.